DW Menschen und Märkte.
China und Goethe, was der deutsche Dichterfürst mit dem Yuan zu tun hat. Immer mehr Frauen arbeiten in verantwortlichen Positionen, aber von skandinavischen Verhältnissen ist Deutschland noch weit entfernt. Und 100 Jahre Panama-Kanal. Von der künstlichen Wasserstraße ist ein ganzes Land abhängig. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. G'day, das ist Chinesisch und bedeutet Goethe. Johann Wolfgang. Im Reich der Mitte steht der deutsche Dichterfürst wie ein Leuchtturm für die deutsche Literatur, ja, für die deutsche Kultur. Aus chinesischer Sicht erhält der Name nun noch eine weitere Bedeutung. Nach dem Dichter und Geheimrat wurde nämlich eine Yuan-Anleihe benannt, die in dieser Woche in Frankfurt ausgegeben wurde. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Renminbi und Yuan, das ist nicht dasselbe. Das eine bedeutet Volkswährung, das andere steht für die Zähleinheit. Umgangssprachlich und in diesem Zusammenhang bedeutet es aber das Gleiche. Zhang Danhong mit Einzelheiten.
Den Startschuss hat die staatliche Förderbank KfW gemacht. Eine Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Yuan wurde diese Woche Pensionsfonds, Versicherungen und anderen Großanlegern angeboten.
Wir sind ein Emittent, der in der ganzen Welt seit vielen Jahren aktiv ist und wir haben auch schon andere Renminbi-Anleihen emittiert.
Sagt Nathalie Drücke von der Pressestelle der KfW. Das Besondere an dieser Emission war, dass sie zum ersten Mal an der Frankfurter Börse gelistet wird. Die Main-Metropole soll zum Zentrum für Geschäfte in chinesischer Währung werden. Ein entsprechendes Abkommen wurde Ende März von den Zentralbanken beider Länder unterzeichnet.
Der wichtigste Punkt in diesem Abkommen war, dass Frankfurt der ausschließliche Offshore Clearing Center für RMB und Euro wird,
sagt Hubertus Väth, Geschäftsführer der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance. Die bisherigen Offshore-Abwicklungsstellen für die Yuan-Geschäfte befinden sich allesamt in Asien. Solche Stellen sind nötig, da Chinas Währung nicht frei handelbar ist. Dass sich Frankfurt gegen die starke Konkurrenz aus Paris und Luxemburg durchgesetzt und den Zuschlag bekommen hat, liegt nach Meinung von Hubertus Väth an den engen bilateralen Wirtschaftsbeziehungen.
Wenn Sie sich ansehen, ist der Handel zwischen China und Deutschland größer als der zwischen Großbritannien, Frankreich und Italien, also den drei anderen großen europäischen Ländern, zusammengenommen.
Dennoch bleibt London als Konkurrent zu Frankfurt im Rennen. Der zweitgrößte Finanzplatz nach New York wurde von China fast zeitgleich mit Frankfurt zu einem Clearing Center auserkoren, allerdings ausschließlich für Geschäfte mit Yuan und Pfund. Zwar können auch dort Yuan-Anleihen auferlegt werden, doch bei den Euro-Geschäften bleibt die Londoner City außen vor. In Frankfurt, Sitz der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank, haben die Finanzinstitute bereits begonnen, neue Produkte rund um die Yuan-Euro-Transaktionen zu kreieren. Es werde ein großes Angebot an Absicherungsgeschäften entstehen, sprich Swaps, Hedges, Optionen und so weiter, meint Hubertus Väth, Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance. Profitieren wird nicht nur der Börsenplatz Frankfurt, sondern auch die deutschen Unternehmen.
Sie können die Geschäfte mit China in der eigenen Zeitzone abwickeln. Das ist ja gerade für mittelständische Unternehmen ein großer Vorteil,
sagt Hanna Levinger, Emerging Markets Expertin bei der Deutschen Bank. Zudem können sich deutsche und chinesische Unternehmen im Handel den Umweg über den Dollar ersparen. Bereits heute wird knapp ein Fünftel des bilateralen Handels in Yuan abgewickelt.
Sie gehen davon aus, dass mit einem Clearing Hub in Frankfurt der Yuan-Anteil sich fast verdoppeln wird,
lautet die Prognose von Hubertus Väth. Kostenersparnis für den deutschen Mittelstand schätzt er auf 2,5% des Handelsvolumens. Am meisten freuen sich natürlich die Firmen aus dem Reich der Mitte. Denn wenn sie im Yuan fakturieren, fällt das Währungsrisiko ganz weg. Solche Offshore-Handelsplätze hätten die Internationalisierung der chinesischen Währung schnell vorangetrieben, sagt Hanna Levinger von der Deutschen Bank.
Rund 16,5% des chinesischen Handels wurden Ende 2013 in Renminbi abgewickelt und 2010 waren es nur 3%. Der Renminbi ist jetzt auf Rang 9 bei den weltweit am aktivsten gehandelten Währungen. 2012 lag die Währung noch auf Platz 17.
Bereits Anfang Mai wird die People's Bank of China entscheiden, welche chinesische Großbank in Frankfurt die Yuan-Transaktionen abwickeln darf. Dann werden nicht nur Großemittenten wie die KfW in der Lage sein, die sogenannten Goethe-Anleihen zu begeben, sondern alle Banken und Unternehmen.
Das ist ja Usus, dass man den Anleihen auf Offshore-Märkten bestimmte Spitznamen gibt. Dimsum-Bonds in Hongkong, Formosa-Bonds in Taiwan.
Und nun Goethe-Bonds in Deutschland. Der Name sei bei den Diskussionen im Frankfurter Finanzkreis entstanden, verrät Hubertus Väth. Schließlich stamme der Dichter aus Frankfurt und erfreue sich in China großer Wertschätzung. Auch der große deutsche Literat dürfte nichts dagegen haben, mit China in Verbindung gebracht zu werden. Bereits vor rund 200 Jahren zollte er der chinesischen Kultur großen Respekt. Dass er für ein Finanzprodukt Pate steht, muss dem Dichterherz auch nicht wehtun. Schließlich diente Goethe dem Herzog von Sachsen-Weimar als Finanzminister und setzte sich im zweiten Teil von Faust stark mit Staatsfinanzen auseinander.
Ja, ja, der alte Goethe. Zhang Danhong über den Großdichter, seine Geburtsstadt und Chinas aktuelle Yuan-Anleihe. In Skandinavien ist es ganz selbstverständlich, dass Frauen die gleichen Berufe ausüben wie Männer. In Deutschland ebenfalls. Eigentlich. Denn tatsächlich hinken wir Deutschen doch noch etwas hinterher. Dennoch, Ärztinnen, Projektmanagerinnen, Ministerpräsidentinnen oder Bundeskanzlerin, viele Frauen haben es schon an die Spitze geschafft. Der Weg dorthin ist allerdings für Frauen vielleicht noch schwerer als für Männer. Denn noch immer sind viele Vorurteile und Klischees nicht ausgeräumt. Rainer Breuer berichtet.
Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. So schrieb es das bürgerliche Gesetzbuch vor. Also putzen, kochen, bügeln, Kinder betreuen, das und mehr gehörte ausschließlich zum Aufgabenbereich der Frau. Und wenn sie doch arbeiten gehen wollte, dann musste sie zuerst ihren Ehemann um Erlaubnis fragen. Doch die Zeiten haben sich geändert, zugunsten der Frauen. Heute, fast 4 Jahrzehnte später, ist eine berufstätige Frau keine Exotin mehr, sondern die Norm in der Berufswelt. Laut einer aktuellen Studie der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers gehen etwa 72% der Frauen im erwerbsfähigen Alter einer Beschäftigung nach. Fast 10 Prozentpunkte mehr als vor 10 Jahren.
Deutschland ist auf einem guten Weg, dass vollständige Gleichberechtigung von Frauen auch für das Berufsleben gilt. Wir sehen aus unserer Studie, dass sich Deutschland auch ohne verbindliche Vorgaben aus der Politik im Index auf Rang 8 verbessert hat und damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegt. Im Jahr 2000 lag Deutschland noch auf dem 18. Platz und unter dem Durchschnitt der OECD-Länder. Deutschland hat sich in allen Kategorien verbessert, im Wesentlichen aber ist der Anteil der Frauen in Erwerbstätigkeit gestiegen,
sagt Petra Justenhofen von der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers. Doch trotz größter Anstrengungen der Politik, Versprechungen der Wirtschaft und langsamen Umdenkens in der Gesellschaft, die absolute Gleichbehandlung zwischen Frauen und Männern liegt immer noch in weiter Ferne.
Wir sehen, dass sie die Erwerbsquoten von Männern und Frauen in der Tat fast angeglichen haben. Es sind auch 6-7 Prozentpunkte Unterschied. Das trifft aber nicht zu, wenn man sich die Art der Beschäftigung anschaut. Hier sind Frauen in Teilzeitpositionen, aber nicht Männer. Wenn man sich die Dauer der Beschäftigung anschaut, sieht man, dass Männer sehr viel mehr Jahre in ihrem Leben erwerbstätig sind als Frauen, die unterbrechen für die Pflege ihrer Eltern, für die Erziehung ihrer Kinder. Und daraus ergeben sich deutliche Lücken,
sagt Jutta Almendinger, Professorin für Soziologie und Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin. Der Anteil von Frauen in Vollzeitbeschäftigung liegt bei 62% in Deutschland. Spitzenreiter sind Ungarn und die Slowakische Republik mit 92%. Nachholbedarf gibt es in Deutschland auch vor allem beim Thema Geld. Hierzulande beträgt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen immer noch 16%. In Irland sind es nur 4%. Mehr noch, Frauen in Spitzenpositionen sucht man in Deutschland wie die Nadel im Heuhaufen. Der weibliche Anteil in DAX 30 Konzernen ist im Jahr 2013 von 8% auf 6% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Politik schmeckt das nicht und will handeln. Ein Gesetz soll dafür sorgen, dass künftig mehr Frauen in Führungspositionen gelangen, etwa mit der 30%-Quote für Aufsichtsräte, sagt Bundesfamilienministerin Schwesig und rechnet mit der freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen ab. Besonders schwer in Deutschland haben es Frauen mit Migrationshintergrund. Bürokratische Hürden bei der Anerkennung von Abschlüssen, mangelnde Sprachkenntnisse und die fehlende Unterstützung im Familienkreis führen oft dazu, dass die Frauen nie eine Chance bekommen, einen Beruf zu ergreifen.
Wir haben da also viele Fälle, die sind 10, 15 Jahre hier oder auch 20 Jahre qualifiziert als Physikerin oder in irgendeinem anderen mathematisch-physikalischen Beruf, haben aber dann diesen Sprung nicht geschafft und bleiben dann zu Hause, bis die Kinder groß sind im Grunde. Und dann ist es oft zu spät, irgendwo nochmal wieder anzufangen.
Beobachtet Jutta Lutz-Kadereit vom Internationalen Frauenzentrum in Bonn. Auch wenn sich die Politik und die Unternehmen gewisse Mühe geben, den Frauen die Rahmenbedingungen zu bieten, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, sie befördern und steuerliche Vorteile gewähren, eins müsse sich vor allem ändern, meint Jutta Lutz-Kadereit.
Was ich mir wünschen würde, wäre erstens mal, dass in unserer Gesellschaft das auch vom Ansehen her einfach mal noch ein bisschen weiter sich öffnet, sag mal, wie es in Frankreich oder in Schweden ist oder so, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen arbeiten.
Ein Umdenken in der Gesellschaft müsse stattfinden, meint auch Soziologin Jutta Almendinger.
Es ist ein Umdenken notwendig und zwar weit mehr, als wir es bislang geschafft haben. Wir haben es geschafft, so weit zu denken, dass der Mann jetzt nicht mehr 100% und für alle erwerbstätig ist, sondern wir sind zu einem Modell, haben wir uns weiterentwickelt, wo der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit.
Doch das entspreche nicht den Wünschen von Frauen und auch nicht ihren finanziellen Notwendigkeiten, meint Jutta Almendinger.
Das war ein Bericht von Rainer Breuer. Im August wird der Panama-Kanal in Zentralamerika 100 Jahre alt. Zurzeit wird er erweitert, denn die Schiffe sind im vergangenen Jahrhundert immer größer geworden und es fahren inzwischen auch viel mehr davon. Um den langen und sehr gefährlichen Umweg um das Kap Horn zu vermeiden, sind Schiffe auf der Passage vom Atlantik in den Pazifik oder umgekehrt auf den Kanal angewiesen. Am Sonntag wird in Panama gewählt und dabei wird deutlich, welch eine Bedeutung die Wasserstraße für das Land hat. Martin Polanski ist den Kanal entlang gereist, allerdings nicht mit dem Schiff, sondern mit der Eisenbahn, deren Trasse parallel zur Wasserstraße verläuft.
Morgens um 7 am Bahnsteig von Panama-Stadt, unweit der Pazifikküste. Abfahrt der Kanaleisenbahn. Es ist schwül, dampfendes Grün. In Sichtweite wird ein Containerriese von Schleppern Richtung Schleuse gezogen. 100 Jahre wird der weltberühmte Panama-Kanal in diesem August. Aber die Eisenbahn ist noch viel älter, erzählt die Touristenführerin Eva Calasquillo. Die ersten Schienen wurden hier bereits 1849 verlegt. Die Eisenbahn selber fährt seit 1855. US-Geschäftsleute wollten den Postverkehr von der US-Ost- zur Westküste beschleunigen. Dazu kam dann noch der Goldrausch in Kalifornien. Hier war deshalb sehr viel los. Es war damals die praktischste Verbindung, bis in den USA die Eisenbahn gebaut wurde. Aber ein paar Jahrzehnte später kam der Kanal und Panama rückte ins Zentrum des weltweiten Schiffsverkehrs. Das kleine Land und der große Kanal, den besten Eindruck bekommt man bei der einstündigen Zugfahrt immer entlang des Wasserweges. Schleusen, Seen, Ozeanriesen im tropischen Wald. Judith aus der Schweiz genießt den Blick.
Also mir gefällt es sehr gut, auch weil man hier so wirklich, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist einfach eine Schneise so durch den Urwald und auf der einen Seite den Kanal und ja, also ich finde schon sehr toll.
Ohne US-Geld wäre der Kanal vor 100 Jahren nicht gebaut worden und Panama würde es als eigenen Staat wohl gar nicht geben, denn früher gehörte das Gebiet zu Kolumbien. Aber die USA wollten den Kanal und auch die weitgehende Hoheit hier. So steht die Eisenbahn für den Beginn einer engen, oft ungleichen Beziehung. Panama ist so etwas wie der amerikanische Traum in den Tropen. Das Land rund um den Kanal atmet geradezu den Kapitalismus. Bob Sipiella war hier mal als Soldat stationiert, als die Kanalzone noch von den USA verwaltet wurde. Er ist beeindruckt, wie sich das Land entwickelt hat.
Oh, boomed. Panama City used to have one little area with high rise.
Es hat wahnsinnig geboomt. Früher sah man in Panama-Stadt nur wenige Hochhäuser. Jetzt ist alles voller Wolkenkratzer. Auch der Tourismus kommt voran. Die Leute haben endlich entdeckt, was für tolle Strände sie haben. Aber der Tourismus ist gar nicht so wichtig. Der Kanal lockt vor allem Geschäftsleute an. Banken, Versicherungen, Immobilienhändler nutzen die Drehscheibe, um Geld zu machen. Und der Kanal wird gerade ausgebaut für noch viel größere Schiffe. Vom Zug aus sieht man die Riesenbagger und Kräne. Es ist Wahlkampf in Panama und fast alles dreht sich auch hier ums Geld. Die Bauarbeiten am Kanal haben eine Zeit lang geruht, weil sich Panama und die Baufirmen um die ungeplanten Mehrkosten gestritten haben. Die Bauarbeiter wollen eine kräftige Lohnerhöhung und streiken gerade, denn vom Boom profitiert vor allem Big Business, auch wenn die Löhne hier höher sind als anderswo in Mittelamerika. Aber das Land wird regiert wie ein Unternehmen in den Tropen, Schwarzgeld, Betrugs- und Korruptionsvorwürfe inklusive. Daran dürfte sich auch nach der Wahl nicht viel ändern. Enrique González steuert die Lok in den Bahnhof von Colón an der Karibikseite. Endstation. Auch er lebt vom Kanal und mit dem Ausbau wird alles noch besser, ist González überzeugt. Mit der Eisenbahn fing es an vor mehr als 150 Jahren und mit dem ausgebauten Kanal sichere sich das Land die Zukunft.
El canal es un servicio que brinda el país.
Der Kanal ist ein Service, den wir der ganzen Welt anbieten. Ich als Panama bin stolz, hier zu arbeiten. Und mit dem Ausbau des Kanals werden wir noch bekannter werden.
Gracias a eso nos vamos a conocer a nivel mundial.
Der Panama-Kanal und seine Bedeutung für ein ganzes Land. Das war eine Reportage von Martin Polanski. Und damit endet unser Podcast für heute, der letzte in dieser Woche. Am Montag begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Jörg Brunsmann. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich heute für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.